Schönen guten Morgen. Vielen Dank euch, dass ihr uns in die Gegenwart Gottes geführt und begleitet habt. Den Predigttext hat Josephine Brosche gerade vorgelesen, ein sehr, sehr langer Text. Ich persönlich finde ein sehr herausfordernder Text, ein trinitatischer Text, aber welcher Bibeltext ist eigentlich nicht trinitatisch? Jesus spannt hier den Bogen in seinen Abschiedsreden, bevor er diese Welt verließ. Und berichtete von sich und dem Vater und machte seinen Freunden deutlich, dass er und der Vater eins sind, dass es da gar nichts zwischen ihnen gibt und dass er hier ist, um seinen Auftrag zu erfüllen, seinen Auftrag als Erlöser, als Bindeglied zwischen Gott und Mensch und dass er sagt, das endet nicht mit meinem Auftrag, sondern eigentlich geht es dann erst richtig los, es geht dann weiter. Ihr seid meine Nachfolger und folgt mir weiter nach, geht weiter den Weg, den ich gehe. Und es kommt jemand, der euch dann beistehen wird, der euch trösten wird und der euch in alle Wahrheiten leiten wird. Und es geht los mit der Verunsicherung, dass seine Freunde irgendwie merken, irgendwas passiert jetzt, irgendwas kommt auf uns zu, irgendwas ist anders. Damals wurde das Volk Israel besetzt, belagert von den Römern, glaubt an Gott, den Vater, und glaubt an mich, an den Vater und den Sohn. Jesus greift diese Bedenken auf, er wischt sie nicht einfach weg, genauso wie er es heute nicht tut. Wenn wir heute Sorgen haben, und Josephine hat es vorhin ausgeführt, dass es eine Menge guter Gründe gibt, sich zu sorgen und verängstigt zu sein, Jesus wischt sie nicht weg, er nimmt sie ernst. Und er gibt uns vielleicht eine Antwort, die uns erstmal nicht zu helfen scheint, aber die uns in die Ewigkeit führt und darauf hinweist. Cornelia Kaschunga hat in drei Predigten sich ihre Gedanken zur Trinität geäußert. Und ich habe mir die nochmal angehört, ich habe mir sie auch mehrfach angehört, weil ich dachte erst, sie hat irgendwie eine Frage gestellt, ob wir eine trinitatische Gemeinde sein wollen oder ob wir trinitatisch glauben wollen. Meiner Ansicht nach war das keine Frage, sondern es war eine Aufforderung. Und ich habe die Aufforderung zum Anlass genommen, mich dem zu stellen, was möchte ich, aber auch so zurückzublicken, was ist in meinem Glaubensleben trinitatisch? Wo ist Vater, Sohn und Heiliger Geist zu erkennen? Und wie habe ich in meinem Glauben oder wie habe ich den erlebt? Wie habe ich Gottes Offenbarung wahrgenommen und wie haben sie auf mich gewirkt? Wichtig ist dabei, und das hat sie, denke ich, sehr schön rausgearbeitet, dass es immer derselbe Gott ist, es ist immer ein Gott. Wir glauben immer an einen Gott und nicht an ein schizophrenes Wesen mit Persönlichkeitsspaltung, sondern es ist immer ein und derselbe, der sich unterschiedlich uns vorstellt. Und die Bibel berichtet uns, oder in der Bibel berichten uns Menschen, wie sie Gott erlebt haben, wie sie Gott wahrgenommen haben. Das erklärt auch, warum vieles so unterschiedlich ist und vielleicht auch erstmal widersprüchlich erscheint. Mein Glaubensleben begann, das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen, aber damals dachte ich, es begann am 9. September 1985 in der Klostermühle. Ich bin froh, dass ich dieses Datum habe, wo ich gesagt habe, ich hänge mein Leben an Jesus. Ich will diesem Erlöser glauben und ich will das eingehen. Und ganz ehrlich, hatte keine Ahnung, was kommen wird. Damals war ich, wenn ich das nach der Dreieinigkeit begreife, sehr auch als Christus, als Erlöser, auch diesen Absolutheitsanspruch Jesu, was wir gerade auch gehört haben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und da war ich sehr stark unterwegs, habe das für mich gefunden und war sehr glücklich, hat mich sehr froh gemacht, aber ich bin auch auf der anderen Seite des Pferdes runtergefallen, weil ich alles durch diese Brille gesehen habe. Ich habe angefangen, Menschen in zwei Lager zu teilen, mit Jesus, ohne Jesus. Und ich dachte, ich muss alle Menschen dahin führen, am besten so wie ich Jesus kennengelernt habe, das ist der Weg. Und das ist ein völliges Missverständnis, sage ich heute, weil es ist mein Weg, das ist mein Glaube, das ist mein Erleben aus meinem Hintergrund heraus. Und das ist auch sehr wenig unfrei. Und da ist sehr wenig Liebe darin zu erkennen, wenn ich alle Menschen durch meine Brille pressen will. In der Schule haben wir uns dann als Christen bekannt, mutig zu Christus und haben unsere Positionen einbezogen. Aber wenn ich ehrlich bin, ging es sehr viel darum zu gewinnen. Argumentativ, die anderen auszustechen und klarzulegen, warum es eigentlich niemand anderes als Jesus geben kann. Aber auch das, ja, sehr, sehr unfrei und sehr wenig liebevoll an vielen Stellen. Aber der Wunsch, dass Menschen Jesus finden, der ist geblieben. Was ich durch Gott gelernt habe, ist, die Liebe für den anderen und aus der Perspektive des anderen herauszudenken und zu sehen, was braucht der Mensch eigentlich, um sich auf Jesus einzulassen. Und wenn jemand nicht will, ja, dann akzeptiere und respektiere ich das. Aber ich habe es eigentlich mein ganzes Leben lang so gehalten, dass ich immer meinen Glauben bekannt habe und geschaut habe, wie kann ich Anknüpfungspunkte finden. Und das tue ich in allen Lebensbereichen, die ich habe. Und ich sage das jetzt nicht, um mich zu loben, sondern um Beispiel zu geben. Mir geht es darum, Beispiel zu geben und Geschmack zu machen. Viele tun das auch und das ist nicht schwer. Und das macht sogar Spaß, weil ich merke, dass viele Menschen Hoffnung suchen, Halt suchen, Zuversicht suchen. Was sie nicht suchen, ist eine fertige Lösung, sondern sie wollen Beispiel, so wie wir unseren Glauben leben. Wenn es griffig ist, wenn es nachvollziehbar ist, dann übernehmen sie gerne Teile auch für sich. Und das tue ich in meinem beruflichen Kontext, mit meinen Kollegen, aber auch mit den Kunden, mit denen ich in Kontakt komme. Ich mache es in meinem Ehrenamt an der Montessori-Schule, ich mache es in meinem Sport, ich mache es, wenn ich auf Feiern, auf Partys eingeladen bin. Es gibt immer Möglichkeiten, zu sagen, was mein Leben ausmacht, was mir Halt gibt. Ich habe auch recht früh, das ist vielleicht jetzt mehr, wie Cornelia das formuliert hat, aus der liberalen Brille, aus der Schöpferbrille, gerade Schöpfung, Evolution, großes Thema, habe ich beide Positionen mal eingenommen und bin hin und her geschwenkt. Und das kann man sehr, sehr gut hin und her schwenken. Und ich glaube, es ist auch nicht schlimm, weil wir auch aufgefordert werden, nicht nur mit unserem Herzen zu glauben, mit unserer ganzen Seele, sondern auch mit unserem ganzen Verstand. Unser Denken soll durchdrungen sein von Gott und soll geprägt sein von Gott. Und ich kam dann irgendwo dahin, dass es für mich gar nicht so entscheidend ist, wie das, was wir sehen, entstanden ist, sondern ich weiß, dass es einen Schöpfer gibt, der alles ins Leben gerufen hat, ins Leben gebracht hat. Und mir streicht niemand aus meiner Bibel was raus, wenn ich sage, die Entstehung der Welt hat länger als 6 Tage gedauert. Meine persönliche Meinung, nicht die richtige. Aus der evangelikalen Sicht heraus glaubt man gerne, und ich habe vorhin gesagt, ich bin sehr froh, dass ich diesen 9. September habe als einen Punkt, wo ich mit Jesus angefangen habe. Aber es ging auch früher los, dass ich immer dachte, es muss irgendwas geben. Aber das war so der Startschuss für mich. Und ich kenne eine ganze Menge Menschen, für die haben dieses Datum nicht. Und für sie ist ein Prozess und ein Suchen und Finden und mal näher an Gott und mal weiter von Gott weg. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Für mich ist es, deswegen habe ich gesagt, ich bin froh, dass ich es habe, weil ich kann es immer gut festmachen. Wenn Zweifel kommen, wenn Überlegungen kommen, kann ich sagen, ja, aber da habe ich es festgemacht und du hast dich zu mir bekannt. Aber es ist nicht nötig, weil wenn der Heilige Geist in uns lebt, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, bekommen wir die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Darum können wir beten. Und die Menschen, denen ich begegnet bin, die konnten sagen, ja, ich habe diese Gewissheit oder wenn ich sie haben will, sind sie diese Schritte gegangen und haben Gewissheit bekommen. Genau dieses Nachfragen, dieses Einhaken, das gefällt mir an dem Text hier so gut und ich bin so froh, dass es den Thomas gibt. Der Thomas, der immer so als der Zweifler und Bedenkenträger dargestellt wird, verdient diese Bezeichnung in meinen Augen nicht. Jesus sagt hier, ich gehe jetzt voran und ihr folgt mir auf dem Weg, ihr kennt ja den Weg. Und ich stelle mir das so vor, wenn jemand was sagt, das ist nicht so bestellt, stehe ich auch so bei, ja. Und so haben die Jünger vielleicht auch dagestanden. Also wir verstehen es nicht so genau, aber du bist ja der Messias, der große Lehrer. Ja, wir stimmen dir mal zu. Und in einer Übersetzung heißt es auch, Thomas widersprach Jesus. Wo kommen wir denn dahin? Er widerspricht dem Sohn Gottes. Er sagt, nein, ich verstehe es nicht und ich habe keine Ahnung, wo du hingehst und ich weiß auch nicht, wie ich dir hinterhergehen soll. Ich weiß es nicht. Und das veranlasst Jesus zu einem der bekanntesten Verse der Bibel. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. weil Thomas einhakt, weil er nicht einfach sagt, ja, sondern sagt, nee, ich habe es nicht verstanden, ich bin ehrlich. Und das macht mir Mut, das zu hinterfragen, nicht im Zweifel stecken zu bleiben, sondern den Verstand einzuschalten und sagen, ich begreife es nicht. Und Jesus lässt sich ja darauf ein. Er lässt den Widerspruch zu. Er sagt nicht, glaube einfach. Vertraue einfach. Auch Philippus, der danach kommt und nochmal einhakt und sagt, also zeig uns den Vater. Und ich glaube, Jesus kommt da auch so manchmal ans Limit mit seinen Jüngern, indem er sagt, ja, so lange bin ich schon bei euch und du hast es immer noch nicht verstanden. Ich glaube nicht, dass er da einfach nur entspannt war, sondern sagt, hast du das denn nicht zusammengebracht? Hast du das nicht mitgekriegt? 3 Jahre sind wir unterwegs und dir ist nicht klar geworden, dass der Vater und ich eins sind, aber geht trotzdem auf ihn ein. Er geht auf ihn ein und er nimmt ihn ernst. Und das macht Mut, dass Sachen, die uns nicht klar sind, die mir nicht klar sind, immer wieder auch anderen zu sagen, ich habe es nicht verstanden. Und ich glaube, je länger ich lebe, mache ich die Erfahrung, ich habe noch gar nicht so viel verstanden. Ich habe Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht, das ging auch recht früh los. Ein Freund von mir war auf einer Freizeit, kam zurück und sagte, wir müssen uns mal unterhalten. Okay, diesen Tonfall hatte ich da so gar nicht so gehört. Also wir haben uns getroffen, dann hat er von der Freizeit erzählt und ich wollte eigentlich so hören, was so passiert ist, was sie so unternommen haben, erlebt haben, was lustig war, was spannend war. Er sagte, wir haben uns damit beschäftigt, wie wir eigentlich ganz Gott hingegeben leben können, wie wir ganze Sache mit Gott machen können. Und es geht darum, diesen Tröster, diesen Beistand, den Jesus hier in Johannes 14 auch ankündigt, dass wir uns darauf einlassen, dass wir uns dem hingeben, dass wir uns dem aussetzen, dass wir von ihm geleitet werden, in unseren Gedanken, in unseren Wegen, in unseren Gefühlen. Und er sagte, die haben uns da gesagt, es ist wichtig, dass man das nicht alleine macht, sondern dass man das zu zweit macht. Und deswegen habe ich dir das jetzt erzählt, ich will, dass wir jetzt zusammen beten und uns darauf einlassen. Du warst auf der Freizeit, also du hast das alles gehört über eine Woche. Ich habe das irgendwie nicht so richtig verstanden, aber ich merke, dass dir das wichtig ist, dann lass uns das mal beten. Und ich glaube, damals habe ich noch weniger davon verstanden, als ich bei meiner Entscheidung für Jesus davon verstanden habe. Aber mit diesem Freund, wir sind heute noch eng befreundet und wir tauschen uns heute noch aus. Und das ist ein Band, das uns so zusammengebracht hat, wo ich mich darauf eingelassen habe, auf eine unbekannte, auf eine unsichtbare Welt, auch unbekannt, aber auf eine unsichtbare Welt, auf eine Stimme zu hören, auf eine Stimme Gottes, die leise ist, die nicht polternd und klappernd daherkommt, sondern die uns Angebote macht, die uns einlädt, die uns eine Hand reicht. Und das kam immer wieder. Ich fuhr dann auch auf eine Freizeit, da wurde das Thema wieder aufgegriffen, habe ich es ein bisschen tiefer verstanden und habe dann für mich gesagt, okay, jetzt bin ich auch einen Schritt weiter, jetzt kann ich diese Hingabe, wie es im Christlichen heißt, weitergehen. Ich war dann beruflich in Dänemark, einige Jahre später und hatte so diesen Eindruck, ich soll zu einer Stelle gehen. Da war ein Gedenkstein von Søren Kierkegaard, ein christlicher Philosoph, ein Däne. Und ich irgendwie zog mich so etwas dahin. Das ist etwas, wenn wir von Wirken vom Heiligen Geist hören, ist es nicht wiederholbar, es ist einmalig, es ist nicht so richtig nachvollziehbar, nicht so greifbar und schon gar nicht beweisbar. Und so habe ich das auch, irgendwas zog mich dahin und ich bin nicht hingegangen. Ich habe mich ins Bett gelegt und geschlafen, es ließ mich aber nicht ruhen darüber, aber ich bin trotzdem liegen geblieben. Und am nächsten Tag war Abreise und ich hatte keine Gelegenheit mehr, dahin zu kommen. Auch das gibt es. Das gibt es in meinem Leben und das gibt es, glaube ich, in jedem Leben von uns, dass wir merken, da will Gott was von uns, da fordert er uns irgendwo, aber wir gehen nicht drauf ein. Und sagt Gott, okay, du musst ja nicht. Ich denke im Nachhinein, ich habe was verpasst. Was, weiß ich nicht. Aber wenn es wirklich wichtig war, findet Gott auch einen Weg, einen neuen Anlauf zu nehmen, damit ich das verstehe und begreife. Dann waren wir auf einer weiteren Konferenz als Jugendleiter. Und das war damals, bevor Backbone gegründet wurde. Und wir hatten, also die Jugendarbeit, die heute stattfindet. Und wir hatten viele Überlegungen in einem großen Team, wie sollen wir es machen, wie sollen wir es gestalten. Und dort auf Konferenzen wird manchmal, auf christlichen Konferenzen wird ja manchmal eingeladen, dass man für bestimmte Anliegen betet. Und da sind häufig Dinge, wer Trost braucht, wer Ermutigung braucht, wer irgendwo Schuld überwinden muss, wer aus einer schwierigen Situation rauskommen soll. Und das lief so ab und ich dachte, das ist alles nicht, was mich gerade anspricht. Was ich will, ich möchte gerne einen nächsten Schritt gehen, ich möchte gerne weitergehen, ich möchte gerne, dass Gottes Reich kommt, dass Menschen in die Liebe Gottes erfahren, dass sie seine Barmherzigkeit und seine Gnade erfahren. Und dann sagte der Sprecher vorne, und ich möchte eine Gruppe ansprechen, die für einen Sieg aufstehen wollen. Das war auch so etwas, wo ich dachte, ja, steh dafür auf. Und das dachte ich aber auch sehr peinlich. Weil wenn ich jetzt für einen Sieg aufstehe und der kommt dann gar nicht, was ist dann? Aber ich habe mich darauf eingelassen und das war für mich in meiner Reise ein Baustein, wo sehr viel Frucht danach herauskam, wo sehr viele junge Menschen in einer guten Art, in einer liebevollen Art Jesus begegnet sind und das bis heute andauert. Ich habe mich auch sehr lange, sehr intensiv beschäftigt mit unterschiedlichen Möglichkeiten, Menschen zu verstehen, also Persönlichkeitsmodellen und die drei Einheiten von Gott sind hier auch, beschreiben auch unterschiedliche Menschen. Das hat Cornelia Kaschunga auch herausgearbeitet. Und so habe ich mich auch mit einer ganzen Reihe beschäftigt. Und man kann diese Dinge sehr gut als Schubladen begreifen. Und vielleicht sitzt jemand hier und sagt, ich bin liberal oder ich bin evangelikal oder ich bin Charismatiker. Sehr gut möglich. Aber ich denke, dass es nicht reicht, in Schubladen zu denken, sondern es sind Erklärungsmöglichkeiten für die Vielfalt, die in uns liegt, aber die auch in allen Menschen liegen. Weil wir Menschen sind dazu geschaffen, Gott wiederzuspiegeln, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und ein Mensch alleine reicht dafür nicht aus. Schon allein, sorry, wenn ich jetzt manchen zu nahe trete, aber die Männer allein reichen auch nicht aus. Kann man nachlesen, ganz am Anfang im Buch Genesis, die Frau musste her. Und erst als Mann und Frau sind wir Menschen in der Lage, Gott annähernd wiederzuspiegeln. Und dann sind Menschen vielfältig und bunt und es braucht alle. Und was ich habe das als Chance immer betrachtet, einen anderen zu verstehen, mein Gegenüber zu verstehen, mein Gegenüber zu begreifen. Ich denke, das ist ein Lernfeld für uns alle, hier in der Gemeinde, aber auch sonst, wo wir unterwegs sind, ob wir am Arbeitsplatz stehen, ob wir in irgendwelchen Hobbys stehen, in Freundschaften, in der Familie. Wir sind alle so unterschiedlich, alle so manchmal schwierig, manchmal nervig. Und ich denke, hier hat auch in der Lehre, wie wir gelehrt haben, wie wir gepredigt haben, Zeitgeist Einzug gehalten, indem wir sehr auf unsere individualistische Gesellschaft eingegangen sind. Das ist mein Glaube, es ist meine Beziehung zu Gott, ich bin so. Heißt auch im Umkehrschluss, kein anderer darf mir da reinreden. Ich suche mir die Gemeinde, die meinem Naturell am besten entspricht. Ich suche mir die Predigten aus, die mir am meisten zusagen. Ich suche mir die Freunde aus, die mir am meisten zusagen. Und ich denke, dass wir hier an Schwierigkeiten stoßen, weil wir sind von Gott in Situationen gestellt. Und er sagt, und ich statte dich aus, dass du darin leben kannst, weil ich mit dir bin. Und ich frage mich da manchmal, wie groß ist mein Glaube an Gott? Also glaube ich wirklich an allmächtigen Gott, wenn der in mir lebt, wenn Christus in mir ist, ist ja Gott mit mir in allen Situationen und wird diese Schwierigkeiten, diese Vielfältigkeiten überbrücken können. Ein Kapitel weiter in Johannes 15 ist dann vom Weinstock die Rede, werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber wir sind eben eingefropft, eingebaut in ein ganzes Werk. Wir stehen nicht für uns, wir leben nicht in individuellen Glauben. Den leben wir auch, wir haben eine persönliche Beziehung, aber wir sind immer auch in einem Netzwerk. Hier in dieser Gemeinde, aber auch mit Christen auf der ganzen Welt. Paulus greift es dann später, 1. Korinther 12, mit dem Bild des Leibes auf. Und da übrigens, Randnotiz, die Rolle des Hauptes, also wer der Chef ist, ist vergeben, das ist Jesus. Ich denke, das Tut mir zumindest immer wieder mal gut. Um den Job kann ich mich bewerben, aber der ist besetzt. Die Vielfalt, die jetzt nach Deutschland hineinströmt, macht Sorge, macht Angst, verunsichert. Und an vielen Stellen fehlen nach meinem Verständnis auch die Konzepte. Wie gehen wir damit um? Wie packen wir das an? Wie stellen wir uns dem? Aber es bieten sich auch Chancen, von anderen Kulturen zu lernen, von anderen Sozialstrukturen. Gerade diese individuelle Art, wie wir in Deutschland leben, wird ja auch herausgefordert von so einer Familien- oder Clanstruktur aus dem Vorderen Orient zum Beispiel oder aus Afrika. Aber auch die braucht es, weil die Bibel sehr viel und sehr stark auch von Familie redet. Und ich frage mich, wie weit sind wir gekommen in der Zeit, als Jesus hier lebte, seine Reden abschloss, seinen Auftrag erfüllt hat bis heute. Wie weit kommt dieser Leib? Wie weit wird er sichtbar? Inwieweit lassen wir es zu, dass Jesus durch uns wirkt und andere Menschen erreicht? Ich frage mich, wo sind wir heute? Es gibt keine Konzepte. Wo sind wir Christen? Haben wir diese Beziehung zu Gott, um Antworten zu geben? Klar gibt es schöne Plakate, Liebe statt Hass. Glauben wir daran, glaube ich daran, dass der Gott der Liebe so stark in mir ist, dass diese Liebe in Beziehungen überspringt und verändert? Dass wir ein Beispiel praktisch geben können, auf andere zuzugehen, sich auf andere einzulassen? Wie stark ist mein Glaube, wie stark ist unser Glaube? Oft fragen wir uns ja, was ist der Wille Gottes? Eine sehr griffige Antwort ist im 1. Thessalonicher 5, Vers 18 zu finden. Das ist der Wille Gottes für euer Leben. Seid dankbar. Es ist zu einfach, um es zu tun, oder? Dankbar zu. Danke, dass wir heute leben. Danke, dass wir hier leben. Wir haben Möglichkeiten und wir haben technische Möglichkeiten, wie noch nie zuvor, uns zu vernetzen. Danke, dass wir heute leben. Danke, dass du uns in diese Situation stellst, weil es heißt, dass du es uns zutraust, das zu bewältigen. Euer Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott traut uns mehr zu, als wir uns selber. Und das können ganz einfache Dinge sein. Und zum Abschluss 2, 3 Gedanken, wie ich an meinem Arbeitsplatz damit umgehe. Es gab ein Bewerbungsverfahren. Und ich habe rausbekommen, wer sich um eine Stelle beworben hatte. Und ich kannte dann auch die Leute, die es nicht bekommen haben. Und ich hatte den Eindruck, geh zu diesen Menschen und sag ihnen, was sie dir bedeuten. Und dachte ich mir, ja, mit denen habe ich mich auch gut verstanden. Ich bin da hingegangen und habe ihnen erzählt, warum sie mir wichtig sind, warum ich gerne mit ihnen zusammenarbeite. Und ich habe gemerkt, wie in den Menschen, wie auf ein dürres Land auf einmal Wasser kommt. Und sie waren total bewegt. Ich habe überhaupt nicht viel gemacht. Mir ist danach nur dieser Vers gekommen, was ihr diesem einen meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und diese Geringsten sind, ja, es sind die Ärmsten der Armen, es sind die, die am Rande der Gesellschaft stehen. Ja, die sind es auch. Aber es sind auch die Menschen, denen wir täglich begegnen, die keinen Sinn haben, keinen Halt haben, keine Erfüllung haben. Und ganz einfache Worte, ich bin gerne dein Kollege, weil... Ein anderer Kollege ging in den Ruhestand und ich ging zu ihm und sagte, oh, ich wünsche dir alles Gute, dass du diesen Übertrittpass gut hinbekommst in den neuen Lebensabschnitt, dass du die Zeit mit deiner Frau genießt und dass ihr da einfach das gut bewältigt und ich wünsche euch viel Freude dabei. Und dann sagt er, hast du irgendwas nicht mitgekriegt? Sag ich, wie, was? Dann sagt er, mach dir die Tür zu, zog mich in einen Raum, mach dir die Tür zu. Sagte, meine Frau ist jetzt gerade vor ein paar Tagen gestorben. Die war kurz krank und ist verstorben. Da dachte ich, na super, ja, ich bin auf einem Ermutigungstrip und dann kriege ich so eine Realität ins Gesicht geknallt. Und ich habe mir das dann angehört und ich habe ihn gefragt, ich hatte den Eindruck, frag ihn, ob du für ihn beten darfst. Ich habe ihn das gefragt und er sagte ja und ich habe für ihn gebetet. Kein wildes Gebet, kein heiliges Gebet, großartig abgehoben. Ich habe ihn für Hoffnung gebeten, dass er Gottes Segen erfahren möge, dass er getröstet wird, dass er die Liebe Gottes erlebt, dass er Barmherzigkeit erfährt. Und das hat einiges mit ihm gemacht und ich bin dann einfach weggegangen und er schreibt mir abends noch eine E-Mail und bedankt sich, weil er den Eindruck hat, Gott hat zu ihm gesprochen. Und um das ganz klar zu stellen, nicht ich bin besonders, das kann jeder, der hier sitzt. Eine andere Kollegin aus dem asiatischen Hintergrund hat, weil wir beide morgens recht früh in der Firma waren, habe ich sie manchmal erschreckt, ohne es zu wollen. Und da kam raus, dass sie Angst vor Geistern hat. Und ich hatte so einen Gedanken, möchtest du frei werden von diesen Geistern? Weil ich kenne den Herrn der Geister, der allen gebietet und dass sie weichen müssen. Und sagte, ja, das möchte ich schon. Und dann habe ich ihr von Jesus erzählt und sagte sie, nein, das möchte ich nicht. In Ordnung. Einige Monate später war ihr Mann sehr, sehr krank. Der war lange Zeit krank, aber dann wirklich schwer erkrankt. Sie kam zu mir und sagte, du hast mir von diesem Jesus erzählt. Mein Mann ist sehr krank. Bitte bete. Bitte bete jetzt. Der Einzige, der helfen kann, ist Jesus. Und ich konnte für sie beten. Ich habe ihr vorher klargemacht, nur wenn ich bete, heißt das nicht, dass er geheilt wird. Er ist auch gestorben. Aber sie hat gesagt, irgendwas war anders. Das ist Reich Gottes. Da kommt Reich Gottes. Und ich denke, wenn wir alle zusammenlegen würden, würden wir viele von diesen Beispielen zusammentragen. Ich denke, wir sind jetzt gefordert, wir sind jetzt aufgefordert, uns dazu zu bekennen, zu einem liebevollen Gott. Kein Zwang auszuüben, kein Druck auszuüben. Auch nicht zu sagen, alles ist einfach und wir kriegen alles hin. Aber zu sagen, wir haben den, der Antworten hat. Wir haben den, der ewig bleibt. Wir haben den, der überwindet. Wir haben den, der mit dieser Liebe kommt, die entwaffnet, der barmherzig ist, der gnädig ist, der gerecht ist und der wahr ist. An diesen Gott glauben wir. Und dieser Gott will jetzt deutlich und sichtbar werden. Und er hat sich entschieden, uns zu gebrauchen. Er macht es nicht alleine. Die ganze Bibel ist voll davon, voll Menschen, die sich auf ihn eingelassen haben. Und so will er das heute. Das erwartet er von uns. Und das ist kein Wünsch dir was, sondern das ist ein So ist es. Wir müssen es nicht tun, aber Gott ist ganz klar, das ist seine Erwartung an uns. Und er hilft uns dabei. Er überfordert uns nie. Zum Abschluss ein Satz, den ich vor einiger Zeit gelesen habe, den ich persönlich sehr oft erlebe. Wenn es mich nicht herausfordert, wird es mich nicht verändern. Amen.